Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Bevor ich mit meiner Predigt beginne, bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns ja hier als Gemeinde treffen können, Herr. Das ist und es bleibt ein Privileg, dass wir das tun können. Ich danke dir für die Bewahrung, die du uns immer wieder an uns als Gemeinde im Speziellen, aber auch unserem ganzen Land erwiesen hast. Ja, das ist einfach besonders. Es ist Gnade, die wir erleben. Herr, und ich bete, dass du durch dein Wort wieder und wieder zu uns redest, Herr. Dein Wort hat viel Macht, viel Kraft und du möchtest es immer wieder gebrauchen, um zu uns zu reden, um ja zu unserem Herzen durchzukommen. Und ich bete, dass du das jetzt auch wieder tust, Herr. Ich bete, dass du dein Wort gebrauchst. Ich bete, dass du mir die richtigen Worte in der richtigen Art und Weise schenkst, Herr. Ja, dass dein Geist, dass du reden kannst, Herr. Ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du uns sagen möchtest. Ja, möchte das Ganze unter deine Herrschaft stellen, Herr, denn letztlich soll alles zu deiner Ehre geschehen und letztlich ist auch alles von dir abhängig. Und dafür danken wir, dass das so ist und wollen dich jetzt um deinen Segen bitten. Ich möchte diesen Gottesdienst weiter in deine Hand legen, dich um deinen Segen bitten, dass du mit uns bist, Herr. Amen. Zum Auftakt würde ich euch einmal bitten, dass ihr euch folgende Situation einmal vorstellt. Stellt euch mal vor, ein erfolgreicher Geschäftsmann, sein Leben läuft, er ist erfolgreich, es geht glatt in seinem Leben, aber dann plötzlich gerät sein Leben aus dem Gleichgewicht. Er verliert seinen Arbeitsplatz, seine Familie zerbricht, seine Gesundheit verlässt ihn. Und dann kommt dieser Geschäftsmann zu dir, er setzt sich zu dir. Und was macht er? Er fragt dich, wie es dir so geht. Er fragt dich, was er für dich tun kann. Und er möchte für dich beten. Das klingt komplett unrealistisch, oder? Dass das so passiert. Diese Situation, diese kurze Situation habe ich mir jetzt nur ausgedacht gerade. Aber sie ist vergleichbar mit dem, was Jesus Christus getan hat. Denn Jesus Christus hat ein Gebet zu einem Zeitpunkt vor allen Dingen für andere Menschen in seinem Leben gesprochen, wobei ihm alles drunter und drüber ging, wo er eigentlich genug mit sich selber zu tun und zu kämpfen hatte, aber er hat für andere gebetet und damit sind wir bei die großen Gebete der Bibel, Teil 7, das hohepriesterliche Gebet. Wir befinden uns bei diesem Gebet im Johannesevangelium im Kapitel 17. Und Melli hat ja eben den ganzen Text schon einmal vorgelesen, ein Gebet in einer Ausführlichkeit und ja, in einer Situation, wo Jesus mit seinem öffentlichen Wirken fertig war, ganz kurz bevor sein Leidensweg begonnen hat. Seine Gefangennahme, sein Weg zum Kreuz, die standen in dem nächsten Kapitel, es ist das nächste, was berichtet wird, da geht's mit seiner Gefangennahme weiter. Und mitten in dieser hochspannenden, in dieser brisanten Stelle im Leben von Jesus betet er für seine Jünger. Und Jesus, der weiß, was auf ihn zukommen wird. Er weiß, dass seine Leidenszeit gleich losgehen wird, dass sie bald beginnt. Vermutlich ist es so, dass Jesus dieses hohepriesterliche Gebet noch kurz bevor er das Gebet im Garten Gethsemane gesprochen hat. Das Gebet, wo er Blut und Wasser schwitzt, wo er unter völliger Anspannung steht. Und dann in dieser Zeit der Anspannung haut er so ein Gebet raus. 26 Verse, 5 davon betet er lediglich für sich, 21 Verse für die Jünger und für alle Menschen, die zum Glauben an ihn kommen werden. Im Angesicht der Todesgefahr betet Jesus für andere Menschen. Das finde ich absolut beeindruckend. Und Jesus hat uns hier an der Stelle ein Gebet hinterlassen, da könnte man ohne Umschweife eine 3- bis 4-teilige Predigtreihe allein über dieses Gebet halten, denn da steckt unglaublich viel drin in diesem Gebet. Es ist mir einfach auch ein Rätsel, wie man unmittelbar vor so einem Leidensweg so ein durchdachtes und so ein Gebet mit weitem Horizont beten kann. Aber Jesus, der hat es einfach mal gemacht, der hat es einfach mal so rausgehauen. Und weil man aus diesem Gebet gar nicht alles in einer Predigt aufgreifen kann, möchte ich mal zwei speziellere Punkte heute näher betrachten. Und für den ersten davon lese ich noch einmal die Verse 6 bis 8 sowie 14 und 17. Da sagt Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich habe diesen ersten Abschnitt mit das doppelte Wort überschrieben und da ist es so, dass Jesus für seine Jünger betet. Und in diesem Gebet kommt zunächst vor allem mal eines zum Ausdruck, denn er lobt die Jünger. Er lobt sie dafür, dass sie die Botschaft Gottes angenommen haben. Sie haben sich geöffnet für das, was Gott ihnen durch Jesus Christus zum Ausdruck gebracht hat. Und sein Lob kommt vor allen Dingen am Anfang in Vers 6 zum Ausdruck. Da sagt er, sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Das Ganze bringt dann auch Konsequenzen mit sich. Das ist ja eben durch den Bibeltext auch durchgekommen. Vor allen Dingen in Vers 14 wird es geschrieben. Deswegen hasst sie die Welt. Aber was bedeutet das überhaupt, wenn Jesus das hier sagt, sie haben sich nach deinem Wort gerichtet? Diesen Ausdruck will ich mal ein bisschen näher anschauen, denn da stecken zwei Dinge dahinter, denen man vor allem dann auf die Spur kommt, wenn man sich den griechischen Begriff etwas genauer anschaut, der dahinter steht, nämlich der griechische Begriff für den Begriff Wort. Und das Griechische, was hier steht, da steht ein relativ bekanntes Wort im Neuen Testament, nämlich das griechische Wort Logos. Und Logos, das ist nicht irgendein Begriff im Neuen Testament, ist auch nicht irgendein Begriff im Johannesevangelium, denn Logos hat ein breites Bedeutungsspektrum. Das kommt vom alltäglichen Sprachgebrauch, da wird das benutzt, bis dahin, dass es letztlich sogar das Wort Gottes, also die Bibel, meint. Und es meint auch sowohl das gesprochene als auch das geschriebene Wort. Und diese beiden Elemente schauen wir uns jetzt mal näher an. Als allererstes das gesprochene Wort, hier schön durch die Sprechblase dargestellt, die auch hier wieder zu früh aufgetaucht ist. Und zwar ist es so, dass in den ersten Versen Johannes das ausführt, was das bedeutet. Da schreibt er diese, ja auch bekannten Verse. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und dann in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Er wurde Mensch, er lebte unter uns Menschen. Das Wort wurde Fleisch, so heißt es auch. Er ist Mensch geworden. Und dadurch hat Jesus uns Menschen gezeigt, wie Gott ist, wie Gott handelt, wie Gott denkt. Das ist also das eine, was damit gemeint ist, wenn Jesus hier sagt, seine Jünger haben sich nach seinem Wort gerichtet. Sie haben Jesus Glauben geschenkt, sich an ihm orientiert. Sie haben dem gesprochenen Wort geglaubt. Das ist aber nicht alles, denn durch das Wort Logos schwingt noch etwas Zweites mit. Es bedeutet nämlich neben dem Gesprochenen auch noch das geschriebene Wort. Und um das zu verdeutlichen, schauen wir uns nochmal zwei Verse aus dem Matthäus-Evangelium an. Matthäus 5, Verse 17 und 18. Da steht, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Das sagt Jesus hier über sich selber, diese Worte. Und dieser Ausdruck in Vers 17 mit dem Gesetz und die Propheten ist ein Ausdruck, der gerne im Neuen Testament verwendet wird. Und dieser Ausdruck bedeutet, kurz gesagt, das Alte Testament. Jesus sagt hier also, dass er das Alte Testament erfüllt, bis ins letzte, bis ins kleinste Detail. Und die Jünger von Jesus, die konnten sich, wenn sie mit Jesus unterwegs gewesen sind im Leben, davon überzeugen, dass das wahr ist, dass Jesus in vollständiger Übereinstimmung mit dem Alten Testament gelebt hat. Es gab keinen Menschen, der das je gemacht hat, weder vorher noch nachher. Jesus hat vollständig das Alte Testament erfüllt. Und nur deshalb konnte er überhaupt das Wort, also der Logos, nur deshalb konnte er so genannt werden. Also die Jünger haben neben dem Gesprochenen auch noch dem geschriebenen Wort geglaubt. Durch Jesus Christus ist den Jüngern das Wort Gottes in Person begegnet. Und das haben sie begriffen. Sie haben sich nach seinem Wort gerichtet. Und durch diese Kombination von gesprochenen und geschriebenen Wort, hier in Johannes 17, Vers 6, wird deutlich, dass zwei Dinge zusammengehören. Und zwar ist das auf der einen Seite der Glaube an Jesus Christus und auf der anderen Seite das Wort Gottes. Das gehört komplett zusammen, man kann es nicht trennen. Man kann nicht sagen, ich glaube an Jesus Christus, aber die Bibel ist mir vollkommen egal. Und ich kann auch nicht sagen, ich richte mich nach der Bibel und die Bibel ist mir wichtig, aber Jesus, der Glaube an Jesus, das ist mir egal. Das funktioniert nicht. Diese beiden Dinge kann man nicht trennen. Das Wort Gottes und Jesus selber gehören zusammen. Und das Ganze wird auch in Johannes 17, Vers 17 bestätigt. Da sagt Jesus nämlich, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Hier sagt er, dein Wort ist die Wahrheit. Es passt nur zusammen, weil Jesus das Wort ist. Und damit komme ich dazu, was das an dieser Stelle mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat. Vielleicht kannst du dir ein Stück weit denken, worauf ich hinaus möchte, wenn ich das hier so sage, auch Überschrift, das doppelte Wort. Natürlich möchte ich auf das Wort Gottes, auf die Bibel hinaus. Denn letztlich ist es so, Jesus Christus ist nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel und er hat uns sein Wort hinterlassen. Er hat es uns gegeben. Er hat uns damit alles an die Hand gegeben, was wir brauchen. Und die Frage ist eben, nutzen wir das? Machen wir Gebrauch davon? Und deswegen will ich dich nochmal ermutigen, dazu Mut machen, das Wort Gottes zu lesen, es regelmäßig zu lesen. Wenn du das aktuell noch nicht umgesetzt kriegst, noch nicht machst, ich will dir immer wieder Mut machen, das ist wichtig. Du brauchst das. Ja, und vielleicht hast du das schon 25 Mal gehört, vielleicht auch von mir 15 Mal, kann sogar sein. Aber das ist wichtig. Ich möchte dich an Gottes Wort noch einmal erinnern und ich möchte dir auch Mut machen, vielleicht wenn du das auch schon umsetzt, vielleicht auch schon länger machst, dass du eine Ebene tiefer gräbst. Denn das Wort Gottes, das hat uns immer und immer wieder etwas Neues zu sagen. Ich möchte dir Mut machen, mal so ein paar Hilfen in Anspruch zu nehmen, vielleicht mal die Bibel abschnittsweise mit einem Bibelkommentar gemeinsam zu lesen oder etwas hinzuzuziehen über Hintergrundwissen zur Bibel, zum Alten, zum Neuen Testament. Da gibt's so viele Sachen, die uns dann mehr und mehr aufschlüsseln, wie das Wort Gottes gemeint ist. Und dann, ja, verstehen wir mehr. Und das ist gut. Und das ist sehr gut, wenn wir immer vertrauter mit der Bibel werden. Dazu will ich dir Mut machen. Denn ich bin überzeugt, wenn du mit dem Wort Gottes vertraut bist, dann ist es eine sehr gute Basis, dass der Geist Gottes zu dir reden kann. Denn erinnert er dich vielleicht mal durch sein Wort daran, dass du dich mit Menschen aussprichst, dass du dich mit Menschen versöhnst, dass du dich mal wieder bei jemandem meldest, bei dem du dich lange nicht gemeldet hast, weil er dich dadurch irgendwie daran erinnert. Gott nutzt gerne sein Wort, um zu uns zu reden. Und deswegen will ich dir Mut machen, dich auch immer wieder dieser Quelle auszusetzen. Immer wieder zur Quelle, zu Gott, zu seinem Wort zurückzukehren. Das ist das Erste, was ich dir heute so mitgeben möchte. Für das Zweite, was ich mit euch anschauen möchte, lese ich noch einmal die Verse 9 bis 12 aus diesem Gebet. Für sie bete ich, Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir meine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jesus betet weiter für seine Jünger. Er weiß, dass er sie bald in der Welt zurücklassen wird. Sie waren nun gefordert, die gute Nachricht zu verbreiten, zu verkünden. Das war jetzt ihr Auftrag. Sie sollten den Plan Gottes ausführen. Und die Feindseligkeiten, die zuvor vor allen Dingen Jesus zu spüren bekommen hatte, das war ihm klar, dass das natürlich nun seinen Jüngern widerfahren wird. Deshalb war ihm bewusst, dass seine Jünger Gebet benötigen werden. Sie brauchten das. Sie brauchten die Bewahrung durch sein Gebet. Und das hat er auch nicht zu knapp getan. Er hat zum Beispiel für seine Jünger gebetet, bevor er sie überhaupt berufen, bevor er sie erwählt hat. Lukas 6 berichtet uns, er hat sich eine ganze Nacht zurückgezogen, bevor er sich seine Jünger ausgewählt hat. Außerdem hat er hier in diesem hohepriesterlichen Gebet ein sehr ausführliches Gebet auf der Erde für seine Jünger gesprochen. Und er tut das sogar noch im Himmel. Römer 8 und Hebräer 7 bestätigen das. Da steht, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Und er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus betet viel für seine Jünger. Als guter Hirte sorgt er sich um seine Herde, die ihm vom Vater anvertraut worden ist. Und hierbei gab es nur eine einzige Ausnahme. Und die steht in Vers 12. Da steht keiner außer dem, der verloren gehen musste. Und das bezieht sich logischerweise auf den Verräter, auf Judas Iskariot. Und das mit Judas ist eine äußerst besondere, eine äußerst spezielle Sache. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, wenn du diesen Text so liest oder den hörst. Ich bin an dieser Stelle nicht das erste Mal gestolpert, weswegen ich jetzt einen kurzen Exkurs über Judas einbauen möchte, über den, der verloren gehen musste. So steht es da. Und ich muss sagen, ich fand das sehr hart. Wir hatten an der Bibelschule auch mal ein paar Diskussionen darüber, wie ist das mit Judas und so. Hatte Judas eine Wahl oder nicht? Und wo kommt er hin? Kommt er in die Hölle? Wie sieht's bei ihm aus? Deshalb mal ein kurzer Exkurs zu Judas. Und wenn man sich die biblischen Belege, die wir über Judas haben, und das sind eine Handvoll, wenn man sich die mal anschaut, dann wird deutlich, ja, er ist im Kreis der Jünger dabei gewesen, er hat dazugehört, aber irgendwie auch nicht ganz so richtig. Er gehörte nie so richtig zu den Schafen, die dem Hirten Jesus Christus gefolgt sind. Sein wahrer Charakter kam so nach hinten raus, erst ans Licht und wurde vereinzelt zwischendurch auch schon mal deutlich. Denn er hatte vor allem eine große Schwäche. Das war die Geldgier. Er war geldgierig. Durch Johannes 12, Vers 6 erfahren wir, dass er die Kasse bei den Jüngern, dass er die verwaltet hat. Dabei hat er immer wieder was für sich rausgenommen. Er war ein Dieb. Das berichtet uns die Bibel. Und seine Geldgier wurde ihm letztlich auch zum Verhängnis. Denn er hat Jesus verraten. Er hat ihn verkauft. Für Geld. In Johannes 13, Vers 2 heißt es, dass der Teufel ihm Gedanken ins Herz gegeben hat, dass er Jesus verraten soll. Diesem Gedanken hat Judas nachgegeben, sodass es dann sogar in Johannes 13, Vers 27 heißt, dass der Satan von Judas Besitz ergriffen hat. Dies ergibt für mich nur in der Hinsicht Sinn, dass er das bewusst gemacht hat, dass er die Tür aufgemacht hat und der Teufel hat es ausgenutzt und es hineingestoßen. Von daher würde ich behaupten, dass ich glaube, dass Judas bewusst gehandelt hat, dass er es anders hätte machen können. Und unwissentlich ist er dann dabei zu einem Werkzeug des Satans geworden. Interessanterweise berichtet uns Matthäus 27, dass Judas im Nachhinein seine Tat bereut hat. Und er würde das wohl nicht bereuen, wenn er sich nicht anders hätte entscheiden können. Im Anschluss daran hat er sich dann erhängt. Sehr traurig, wenn man sich so diesen Werdegang von Judas anschaut. Über all dem steht auch noch Gott und seine Souveränität, denn Jesus Christus wusste, er hat es sogar Judas ins Gesicht gesagt, dass er ihn verraten wird. Also Gott wusste das bereits und wir lesen ja hier in Johannes 17, dass es in der Schrift vorausgesagt war. So, und trotz dieser Vorhersage, die wir hier lesen, also das ist immer so wieder diese Spannung, die wir erleben, Gott weiß, was vorher passiert, dennoch hat der Mensch einen freien Willen, dennoch würde ich fest dazu stehen, dass Judas das aus freien Stücken gemacht hat, denn man kommt in ganz andere theologische Schwierigkeiten, wenn man sagt, Judas hatte keine Wahl. Dann ist noch die Frage offen, wo Judas dann hinkommt. Und hier bringt Johannes 17, Vers 12 unweigerlich zum Ausdruck, dass Judas den Weg in die Hölle antreten musste. Denn in einer, wenn man sich eine wortgetreuere Übersetzung anguckt, wie Luther oder Elberfelder, dann steht hier, Judas ist ein Sohn des Verderbens. Und das griechische Wort hier, das habe ich euch mal hier hingeschrieben, das heißt Apoleia. Und dieses Wort beschreibt den Zustand nach dem Tod, in dem der Ausschluss vom Heil eine Tatsache ist. Er bedeutet das ewige Verderben. Der griechische Begriff lässt hier tatsächlich wenig Spielraum. Und im Neuen Testament gibt es überhaupt nur zwei Personen, die so als Sohn des Verderbens bezeichnet werden. Das sind eben zum einen Judas, zum anderen der Antichrist, der Gegenspieler von Jesus. Und ich muss sagen, als ich mich damit mal so ein bisschen hier intensiver auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, ich fand das wirklich hart, als ich das so gelesen habe. Ich hatte erst noch bin mit ein bisschen anderer Position daran gegangen. Aber wenn man sich das mal so intensiver anschaut, vor allen Dingen den Hintergrund dieses Wortes, das lässt leider sehr, sehr wenig Spielraum, dass es anders gewesen ist. Und so wollte ich euch mal da ein bisschen mit hineinnehmen, dass das Wort Gottes manchmal auch sehr hart sein kann und uns auch mitunter manchmal korrigiert oder wie das mitunter vielleicht auch nicht so gerne hören wollen, was da drinnen steht. Hat mich ein bisschen schockiert, als ich das erste Mal das so jetzt mir bewusst geworden ist. Aber das ist letztlich das, wie ich denke, wie es hier zu verstehen ist. Und damit beende ich jetzt auch diesen Exkurs über Judas und komme zurück zu Jesus, zurück zu Jesus und seinem Gebet für seine Jünger. Alle anderen sind ja nicht verloren gegangen, sondern Judas war der Einzige, die eine Ausnahme, sondern seine anderen Jünger wurden alle bewahrt. Er hat viel für sie gebetet, auf der Erde. Er hat im Himmel gebetet und in diesem Gebet hat er auch für uns, für alle anderen Christen der Welt gebetet, weil er wusste, dass wir das brauchen. Und an dieser Stelle hier im hohen priesterlichen Gebet, da muss man sich mal eines bewusst machen. Jesus, ja, der betet für seine Jünger. Er betet für sie, obwohl er genau weiß, dass seine Jünger, für die er jetzt in diesem Moment betet, wenige Stunden später ihn alleine lassen werden. Die werden ihn im Stich lassen. Jesus weiß, dass Petrus großspurig sagt, nein, ich werde dich nie verlassen, auch wenn alle anderen dich verlassen, um ihn dann ein paar Stunden später dreimal zu verleugnen. Und Jesu Reaktion war darauf nicht, dass er sich zurückgezogen hat, dass er mit Ablehnung reagiert hat, sondern Jesus hat gebetet, dass der Glaube von Petrus nicht aufhören möge. Jesus betet für seine Jünger, obwohl er weiß, dass diese ihn im Stich lassen werden. Und das finde ich unglaublich. Jesus, der hier für seine Jünger betet, die ihm den Rücken kehren werden. Und der Jesus, der an dieser Stelle auch für dich und für mich, für uns betet. Für die Menschen, die zum Glauben kommen werden. Er betet für dich und für mich in diesem Moment, obwohl er auch weiß, dass wir in unserem Leben viele Entscheidungen treffen werden, die nicht in Übereinstimmung mit ihm sind. In dem Moment, wo er das betet, weiß er ganz genau, dass du und ich, dass wir mal über Menschen lästern werden, dass wir mal lügen werden, dass wir mal unseren Partner schlecht behandeln und. Er weiß genau in dem Moment, wo er das macht, was für Fehlentscheidungen wir treffen werden, was für Sünde wir begehen werden. Das war ihm bewusst. Und dennoch hat er für uns gebetet und dennoch hält er zu dir und hält zu mir. Das ist das Wunder der Liebe Gottes. Ja, Sünde wird nicht ignoriert und wir müssen auch die Konsequenzen von Sünde hier auf der Erde tragen. Aber letztlich ist Gottes Gnade größer. Gott, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, damit er ans Kreuz von Golgatha geht. Genau für diese Sünde ist er gestorben. Für uns, für dich und für mich, damit wir bei Gott, damit wir bei Jesus Christus sein können. Und das sollte doch Grund genug sein, um alles zu geben für Jesus in unserem Leben. Und da möchte ich dir heute vor allem nochmal in einer zweiten Hinsicht Mut machen, wie du das umsetzen kannst. Und zwar beim Thema Gebet. Ich habe hier in der Überschrift gewählt, das schwere Gebet. Und ich weiß ja nicht, wie du das Thema Gebet erlebst. Aber wenn ich da mal so ein bisschen drüber nachdenke, wie das ist, dann ist es bei mir so, ich erlebe das so, dass ich gerne für die Menschen bete, die mir sympathisch sind, von deren Lebenswandel ich überzeugt bin und wo ich denke, ja, die Menschen sind auch offen für Gottes Reden, für seine Ratschläge. Das sind Menschen, für die ich gerne bete. Dann gibt es aber auch Menschen, wo mir das schwerer fällt. Wo ich das Gefühl habe, ah, das bringt ja eh nichts. Die leben vielleicht ein bisschen fragwürdig. Die sind auch nicht so offen für irgendwelche Ratschläge. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Wir sollen ja uns auch prüfen. Wir sollen ja auch offen dafür sein. Aber es gelingt uns Menschen eben nicht immer. Und deswegen will ich dir heute die Herausforderung mitgeben, verstärkt für jemanden zu beten, wo es dir schwerfällt. Für den besten Freund zu beten. Für die Menschen, die man mag. Das ist vergleichsweise einfach. Aber wie ist es mit den Leuten, die dir nicht sympathisch sind? Die Leute, wo du nicht so genau weißt, wie es aussieht bei denen. Bete für eine Person und ein Anliegen, wo du nicht so überzeugt bist, wo du vielleicht auch nicht so überzeugt bist, dass es erhört wird. Denn ich bin sicher, jedes Gebet hat Auswirkungen, jedes Gebet hat Macht. Und da will ich dich herausfordern und dir Mut machen, dass du das umsetzt. Und ich möchte dazu noch ein kurzes Beispiel aus meinem Leben erzählen, dass solche Gebete mitunter unerwartete Wendungen mit sich bringen können. Und zwar ist das ein Beispiel aus meiner Bibelschulzeit, das müsste im zweiten oder dritten Jahr gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr genau. Am Anfang eines Jahres, da haben wir uns als Kurs zusammengesetzt und haben gelost. Gelost die Namen der Dozenten und dann sollte man einen Zettel ziehen und für den Dozenten, für den man gezogen hat, für den sollte man dann das Jahr über beten. Und dann bin ich die Namen der Dozenten so durchgegangen und habe so gedacht, ja, der und der und der und der Dozent, für die würde ich gerne beten, ja, der und der und der, ja, das ist noch okay. Und einen Dozenten gab es, wo ich dachte, nee, das muss jetzt nicht sein, mit dem verstehe ich mich nicht so gut. Da gab es ein, zwei blöde Begegnungen und ja, mit dem konnte ich nicht so viel anfangen. Genau, und als wir dann gelost haben, habe ich schon fast geahnt, wie es kommt. Ne? Ja, denkst du, bei einer Wahrscheinlichkeit von unter 10% habe ich natürlich genau den einen Zettel gezogen von dem Dozenten, wo ich nicht so viel mit anfangen konnte, war ja klar. Naja, und dann hatte ich die Aufgabe, für ihn zu beten und auch zu ihm zu gehen und Anliegen zu sammeln. Ja, und anfangs hatte ich da nicht so Bock drauf, aber mir war klar, was Gott von mir wollte, dass ich da hingehen soll, dass ich das machen soll. Und dann bin ich das Ganze angegangen. Und ich kann euch sagen, es ist unglaublich, was Gott durch eine Handvoll Gebete so alles in einem Menschen verändern kann. Ich habe den Dozenten plötzlich mit anderen Augen gesehen, plötzlich war er freundlich, plötzlich hatte ich gute Begegnungen mit ihm. Plötzlich war sein Unterricht auch gut, könnte was mit meiner Einstellung zu tun gehabt haben. Faszinierend, wie Gott durch so etwas wirkt. Hatte mir den Anstups gegeben, gesagt, hier komm, nimm dich der Herausforderung an. Und das hat meinen ganzen Blick auf ihn gewandelt und von da an mochten wir uns auch wirklich gerne. Und ich kann mir aus heutiger Perspektive irgendwie noch schwer vorstellen, dass es vorher mal so anders gewesen ist. Also das ist unglaublich, was Gott durch Gebet bewirken kann. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, heute gerade mal im Speziellen für jemanden zu beten, wo es dir vielleicht schwerfällt, wo es dich herausfordert, wo du vielleicht denkst, ah, für den nicht so gerne. Ich will dir Mut machen, dich darauf einzulassen. Gott kann, Gott will und ich bin überzeugt, Gott wird dadurch etwas tun. Wie auch immer, aber Gott wirkt und möchte durch dieses Gebet Dinge verändern. An dieser Stelle möchte ich einmal das zusammenfassen, was ich bisher gesagt habe, anhand der beiden Punkte hier. Das erste ist das doppelte Wort. Die Jünger Jesu, sie haben an das doppelte Wort geglaubt. An Jesus als dem gesprochenen Wort und an das Wort Gottes als dem geschriebenen Wort. Beides gehört untrennbar zusammen. Deshalb sind wir dazu aufgefordert, immer vertrauter mit dem Wort Gottes, mit der Bibel zu werden. Ja, und damit Hilfe von Gottes Geist das auch in unseren Alltag umzusetzen. Auch wenn das nicht immer so einfach ist. Und das Zweite ist das schwere Gebet. Jesus hat sehr, sehr viel für seine Jünger gebetet, obwohl er genau wusste, dass diese ihn im Stich lassen werden. Und dies soll auch uns als positives Beispiel dienen, soll uns Mut machen, für Menschen ins Gebet zu gehen, wo es uns schwerfällt. Denn ich glaube, dass Gott durch diese Gebete einiges bewirken kann und das auch tun möchte. Und damit komme ich zum Schluss. Zum Ende habe ich nicht mehr dem viel hinzuzufügen. Ich möchte uns noch mal eine Sache vor Augen führen. Jesus hat im Angesicht des bevorstehenden Leidensweges, des bevorstehenden Weges zum Tod am Kreuz, für seine Jünger und für dich und für mich, für uns alle gebetet. Lasst uns das zumindest so gut, wie wir es schaffen können, so schwer das manchmal auch ist, lasst es uns ihm nacheifern, ihm nachmachen. Denn das ist ein großes Vorbild, was er uns gegeben hat. Gott segne uns dabei. Amen.